da sind wir des Trostes besonders bedürftig. Und vor allem, wenn es ein Mensch war, der uns wichtig war. Aber auch in Situationen, wo wir etwas lange Zeit erhofft haben und es tritt nicht ein. Und wir befürchten müssen, da bleibt etwas unerfüllt und ungelebt. Der Schmerz, der da entsteht. Und dann nur so vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung, vielleicht könnte es ja doch noch werden. Und je älter wir werden, desto schwerer wird es, genau das zu hoffen. Und es gehört zu unserem Leben, immer auch Ungelebtes. Und da sind wir des Trostes bedürftig und würden gern mehr hoffen können, aber es ist gar nicht so leicht. Und jetzt könnten wir das noch weiter ausdifferenzieren. Da fehlt jetzt die Zeit. Aber mir ist es wichtig, dass wir am Anfang genau das bedenken, dass wir nachher nicht die Texte einfach lesen und sagen, ja, wie war das damals um 540, 550 herum? Und jetzt gleich eine zweite Überlegung. Was könnte denn, und zwar wirklich Trost und Hoffnung, in unterschiedlichen Situationen und Lagen unseres Lebens überhaupt geben? Diese Frage finde ich deshalb so wichtig, weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, da hat zunächst etwas ausgesehen, als wäre es ein Trost, aber es war dann keiner. Und das, was hoffnungsvoll vor unsere Augen getreten ist, am Ende war es eine Seifenblase. Und das ist was, was bei den Propheten in einer genialen Weise aufgenommen ist. Auch bei Deutero Jesaja. Der da ganz genau darauf achtet, was ist wirklich tragfähig. Und mir scheint es wichtig, weil wir, ist mein Gefühl, auch als Christenmenschen in der Gefahr stehen, dass wir zu wenig in die Tiefe fragen, was trägt denn eben in ganz unterschiedlichen Situationen. Weil der entscheidende Punkt bei Trost und Hoffnung, es ist nicht jeder Trost und jede Hoffnung für jede Situation geeignet. Und das dürfen wir aber im Lesen der Bibel nicht so machen, dass wir einfach sagen, naja, das gilt dann für alles. Weil es wird euch so gehen wie mir, da merkt man relativ schnell, dem ist nicht so. Also insofern bin ich ganz gespannt, was wir heute Abend miteinander sehen werden. Und dann eben vor allem, wie muss Trost und Hoffnung beschaffen sein und vor allem so begründet sein, dass es unser Herz wirklich erreicht. Weil es wird euch nicht anders gehen oder gegangen sein wie mir. Wenn du wirklich des Trostes bedürftig bist und da kommt irgendwas, also wo uns in der Uniklinik in Tübingen im Herbst 86 eröffnet worden ist, dass unser Sohn behindert sein wird, ob er überhaupt lebensfähig sein wird, je nachdem. An dem Abend war ich des Trostes bedürftig wie selten zuvor. Und wenn da mir jemand was Komisches gesagt hätte, ich weiß nicht, ob ich ihn entweder zusammengeschlagen hätte oder ob ich einfach gesagt habe, so ein Idiot. Also ich finde, allein schon deshalb, weil wir diese Erfahrungen alle kennen, dass wir heute ganz genau hinschauen. Weil in der Vorbereitung habe ich gemerkt, man könnte das jetzt leicht hinmachen, aber dann wäre nichts gewonnen. Also das ist jetzt sozusagen für der Zugang heute mir ganz wichtig, dass wir von dort her die Texte lesen und versuchen, etwas herauszufinden. Weil die Texte sind nicht so, dass es einfach auf der Hand liegt. Also ihr müsst wirklich aufpassen nachher und richtig intensiv mitdenken, weil die geben sonst nicht her. Jetzt ganz knapp, einfach, dass wir es mal sehen. Es gibt 4 Lieder, wo immer es um den Knecht Gottes geht. Und ich habe schon gesagt, so etwa 550, 540. Und eben der sogenannte zweite Jesaja, weil wir es einfach nicht wissen, ist irgendeine unbekannte Prophetengestalt. Und das sind jetzt 4 Lieder in Klammer. Die Gelehrten bis heute, das wird man nie abschließend lehren können, wie weit gehen sie eigentlich? Wir schauen uns wirklich nur das an, was wirklich, jetzt sage ich mal, das sieht man, wenn man es liest, dass das auf jeden Fall dazugehört. Es gibt nur andere Texte in Jesaja 40 bis 55, die passen da auch, aber wir können dann auch im Abend nicht zu viel machen. Das wird dann nachher sowieso sehen, wir können es nur an ein paar Stellen ein bisschen genauer anschauen, um rauszufinden, was trägt es denn aus für unsere Frage nach Trost und Hoffnung? Und jetzt der Blick aufs Ganze, kurz am Anfang, weil den braucht man, um überhaupt die Details nachher überhaupt verstehen zu können. Also 587, 86 wird Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört, ein Teil der Bevölkerung wird deportiert nach Babylon. Und jetzt ist es so, jetzt könnte man sagen, das ist schon in sich selber schlimm. Aber die eigentliche Tiefe der Not und, jetzt sage ich es mal wirklich, der Untröstlichkeit für die Israeliten damals lag darin, dass Deutero Jesaja ihnen Jahrzehnt um Jahrzehnt immer deutlicher vor Augen geführt hat, das ist das Gericht Gottes wegen eurer Sünde. Schlimme Dinge sind ja schon schlimm an und für sich selber. Wenn uns aber vor Augen geführt wird oder wir selber erkennen, wir haben uns die Suppe selber eingebrockt, dann wird es noch härter. Da kann ich nicht sagen, das sind einfach die bösen Babylonier oder sonst irgendjemand in unserem Leben, sondern dann muss ich sagen, das hat mit mir zu tun. Und das sieht man bei Deutero Jesaja gigantisch. Müsst ihr einfach mal, das Beste ist mal Kapitel 40 bis 55 an einem Stück lesen. Dann spürt man es. Und dann merkst du richtig, was mit denen passiert, wo sie erkennen, es hat mit uns zu tun. Und entscheidend aber jetzt, da geht es in Wahrheit um den Verlust vom Heil, das Gott gegeben hat. Und das Heil, das Gott gegeben hat seinem Volk, bestand darin, dass sie ein Land haben. Und jetzt sind sie das Land verloren. Das Heil bestand darin, dass es ein großes Volk wird. Und jetzt wird das Volk in die Gefangenschaft geführt. Das Heil bestand darin, dass Gott gesagt hat, der König, den ich auf der Thron setze, der bleibt für ewig. Ihr werdet immer einen König haben. Und jetzt hatten sie keinen mehr. Und dann entscheidend, der Tempel ist der sichtbare Ort der Gegenwart Gottes. Und der Tempel ist zerstört. Obgleich Gott eigentlich zugesagt hat, dass der Tempel nicht zerstört wird. Und das war sozusagen die tiefste Not für Israel damals, dass sie gemerkt haben, Gott hat alle seine Heilsgaben zurückgenommen. Das, was er gegeben hatte, hat er genommen. Ihr erinnert euch, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn einem etwas gegeben war und dann genommen wird. Und jetzt stellt euch mal vor, das, was euch am Heil im Blick auf Jesus wichtig ist, wenn ich euch heute Abend sagen müsste, nichts mehr habt ihr davon, gar nichts. Dann bräuchte ihr da umso mehr nachher noch ein Brezel oder irgendwas, dass ihr mit dem fertig werden könnt. Und das ist ganz wichtig, weil wir lesen das halt so und denken, naja gut, meine Güte. Für Israel war das, und jetzt muss man ganz deutlich sagen, Gott hat uns vergessen. Er hat alles zurückgenommen und wir sind jetzt solche, eben die vergessen sind. Gleich Jesaja 40, der Schluss, da klagt Israel, du hast unseren Weg vergessen. Und aber was wichtig ist, Deuteronomium 2, Vers 7 spricht ausdrücklich davon, ich habe euren Weg durch die Wüste auf mein Herz genommen. Und da wird praktisch in der Klage formuliert, und von Gott her passiert es nicht mehr. Und deshalb waren die, der Werner Grimm, der hat einen tollen Kommentar zu Deutero-Jesaja geschrieben. Das finde ich einer der schönsten Kommentare. Der sagt im Grunde nochmal, die Leute damals, das war eine richtige Volksdepression. Und auch das sieht man in den Texten selber, die waren richtig erledigt und entmutigt, enttäuscht und wirklich trost und hoffnungslos. Also das ist das Wichtige, dass wir das im Ganzen vor Augen haben. Das ist nicht einfach nur ein äußeres, miserables Geschick, sondern Gott haben sie verloren. Das ist das Entscheidende an dem Ganzen. So, jetzt schauen wir uns die vier Lieder an. Und zwar immer unter der Fragestellung, was zeigt sich im Blick auf genau das, was wir jetzt sozusagen im Blick aufs Ganze vor Augen haben. Das Erste, siehe mein Knecht, den ich halte. Also da merkt ihr, Gott spricht da, da spricht Gott. Siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden ausgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Was richtig auffällt, ist dieses häufige Nicht. Dieses häufige Nicht. Ja, wenn ihr das anguckt, er wird nicht schreien, also gleich in Vers 2. Er wird nicht erheben, nicht hören lassen, ständig dieses Nicht. Und jetzt ganz spannend, in Vers 4. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen. Das heißt, da leuchtet etwas von dem auf, dass für ihn seinen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, dass der für ihn zu schwer ist. Hier wird noch gesagt, der wird nicht verzagen und auch nicht zusammenbrechen. Und das ist jetzt wichtig, wer der Prophet Jeremia kennt, die sogenannten Konfessionen, Bekenntnisse des Jeremia, sind auch so ein paar Texte im Jeremia-Buch, und der ist zerbrochen an seinem Prophetenamt. Und das war ein paar Jahrzehnte vorher. Hier wird praktisch im Gegensatz dazu gesagt, nein, so hoffnungslos ist für den Gottesknecht nicht. Und zwar warum? Ich habe es jetzt hier knapp zusammengefasst, was wir gerade lesen haben. Weil Gott, und eben, er präsentiert hier seinen Knecht, man ist nicht ganz sicher, ob im himmlischen Hofstaat oder eben sozusagen auf der Erde, weil Gott ihm zuspricht, du bist von mir erwählt. Ich freue mich an dich, ich stehe dir bei. Und er ist ausgerüstet mit dem Geist Gottes. Er ist beauftragt, und zwar Recht und Gerechtigkeit zu den Völkern zu bringen. Da geht es darum, dass der Gottesknecht Torah unterrichtet. Also die Völker, die Weisung Gottes lehrt. Also dass das, was Israel gegeben ist, jetzt eine universale Ausweitung erfährt. Und dann das Spannende, weil das ist königlich prophetisch, die ganze Signatur von den Verse. Und jetzt aber das Spannende. Er wird es nicht mit Macht machen. Überhaupt nicht. Also das, was bei den Königen im alten Israel klar war, mit ihrer Macht. Und hier der Gottesknecht, barmherzig. Er wird nicht mächtig auftreten. Und interessant eben, er wird erfolgreich sein. Also wie ich schon erwähnt habe, nicht wie bei Jeremia, der verzagt ist. Der wollte ja alles hinschmeißen. Und wäre ich doch nie geboren. Hier könnte man jetzt sagen, da lauert in der Formulierung nicht verzagen, nicht zusammenbrechen, lauert die Sorge, lauert die Angst. Es könnte ihm auch so gehen bei seinem Auftrag, dass er es nicht durchführen und zu Ende bringen kann, dass es nicht zum Erfolg führt. Und jetzt, ich sage es gleich schon mal an der Stelle, wir sind dort, und jetzt, wenn wir als Christenmenschen für uns von Gott her einen Auftrag wahrnehmen, wo wir sagen, das ist mein Auftrag, vielleicht sogar noch grundsätzlicher meine Berufung, und in der Durchführung merken wir, es gelingt gar nicht so leicht. Und wenn wir dann vor allem keinen Erfolg haben und wenn wir die Last empfinden, wie lange kann ich es noch? Wie gesagt, es klingt hier im Hintergrund mit, aber noch ganz positiv und überzeugt, er wird nicht zusammenbrechen, nicht verzagen. Da ist noch ganze Zuversicht, ganze Hoffnung, aber die Formulierung zeigt bereits, es lauert im Hintergrund. Und wir werden dann in der Steigerung der Knechtslieder werden wir sehen, dass es tatsächlich hier schon mitklingt. Ich will auch schon an der Stelle schon darauf hinweisen, das Spannende ist, dass es hier um Recht und Gerechtigkeit geht. Ich sage schon mal jetzt einen Satz. Hoffnung, glaube ich, auch im Blick jetzt auf ein ganzes Land und Nationen, Länder überhaupt. Ohne Gerechtigkeit wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Also eine Hoffnung, die nicht auf der Basis von Gerechtigkeit gründet, die wird nicht tragen. Also das, was wir in Deutschland bei den Nazis gesehen haben, da ist das Recht mit Füßen getreten worden, und sowas ist deshalb nicht von Bestand. Aber leider hält es oft viel zu lange an. Und jetzt hat es am 24. Februar 3 Jahre. 3 Jahre, wo der Putin in die Ukraine eingefallen ist. Aber im Alten Testament, auch bei Deutero Jesaja, auch beim Knecht Gottes, ganz zentral, Recht und Gerechtigkeit. Weil, wie gesagt, alle Hoffnung, die meint, da könnte etwas gut werden, ohne dass zugleich Recht und Gerechtigkeit sich durchsetzt, ist trügerisch. Es trägt nicht. Und jetzt muss ich doch mir eine kleine Bemerkung erlauben. Das ist auch im Blick auf das, was wir jetzt wieder wählen müssen am 23. Februar. Darauf müssen wir achten. Wer nicht Recht und Gerechtigkeit absolut ernst nimmt, sondern meint, man könnte sich die Dinge selber zurechtlegen, das ist gefährlich aus meiner Sicht. Das ist im Kleinen gefährlich, wenn Leute denken, sie könnten sich die Dinge immer so zurechtlegen, wie es ihnen gefällt. Sondern es braucht genau das, was Recht und Gerechtigkeit ausmacht, das, was über uns steht und uns etwas abverlangt. Und das brauchen wir, weil sonst sind wir der Willkür von anderen Interessen ausgeliefert. Also das im Blick behalten, weil ich halte alles, das ist alles Augenwischerei. Aber ihr habt ja selber Auge, ihr seht es. Jetzt gehen wir zum zweiten Gottesknechtslied. Guckt mal, was wir da sehen. Hört auf mich, ihr Inseln. Und jetzt merkt ihr, jetzt spricht der Gottesknecht selber. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid, also bis weit weg. Und jetzt spricht er selber, der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand, und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Und das ist jetzt wichtig, du hast es vorher angesprochen, da ist die Dimension des Gerichts angesprochen in seiner Botschaft. Dann Vers 3, und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel. Und jetzt da bitte ganz genau aufmerken, ich erinnere etwa in 26 Minuten dann wieder an das, da wird jetzt plötzlich Israel der Knecht Gottes genannt. Vorher war es ein Einzelner und jetzt plötzlich Israel. Ja, geschwind in Erinnerung behalten, wir brauchen es dann. An dem ich mich verherrlichen werde. Das Ziel, Gott will sich verherrlichen. Jetzt geht der Text weiter. Ich aber sagte, und jetzt merkt ihr was? Also jetzt, der Prophet redet selber. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht. Vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Da haben wir jetzt das, was ich vorher gesagt habe, ist im Hintergrund ist schon beim ersten Lied drinnen. Hier wird es jetzt ausdrücklich, umsonst, vergeblich, Kraft verbraucht. Und da haben wir jetzt so Situationen, wo wir Menschen des Trostes bedürftig sind. Das ist genau, wenn uns es so geht. Wenn ich jetzt denke an die viele Jahre, wo ich Pfarrer war, jetzt an der Missionsschule war, wenn du immer wieder an so einer Stelle warst, wo du gedacht hast, umsonst, ja, ganze Aufwand für die Katz. Ich denke, das wird er dir auch kennen. Da bist du wirklich des Trostes bedürftig. Und du ärgerst dich. Und wenn dann ein Vorstand das ablehnt, was du mühsam erarbeitet hast, wo du denkst, hast du keine Lust mehr. Und das leuchtet hier auf. Es leuchtet hier auf. Und ich finde das ganz wichtig. Die Propheten, die waren nicht Heroen, sondern die haben daran gelitten, dass das, was ihr Auftrag war, dass sie immer wieder genau das erlitten haben, es bewirkt nicht das, wozu Gott sie gesandt hat und was sie sich selber erhofft haben. Und ich finde, da hinein brauchen wir Trost. Und jetzt kommt was Verrücktes, finde ich. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Hier leuchtet was auf, wo inmitten der Erfolglosigkeit und der eigenen Kraftlosigkeit, aber Gott, da kommen wir nachher ausdrücklich drauf, der sieht, was mir zusteht, zu Recht, und dann mein Lohn. Es wird nicht, und das ist jetzt ganz wichtig, am Ende wird es nicht vergeblich sein. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, was Hoffnung bei diesen Gottesknechtsliedern ausmacht, dass ganz realistisch die Trostlosigkeit, die Not in der Gegenwart im Blick ist und dann der Blick, es wird nicht so bleiben. Wir müssen fragen dann, ist diese Hoffnung, es wird nicht so bleiben, ist die wirklich begründet? Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Da ist ganz klar der Auftrag an Israel. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Merkt ihr jetzt was? Seine eigene Schwäche, Gott wird seine Stärke. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Also wieder zurückzubringen, dass wieder das Heil, wie es Gott am Anfang gegeben hatte seinem Volk, dass es wieder zustande kommt. Sondern jetzt kommt interessanterweise wieder diese Ausweitung, so mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Ich habe es nochmal zusammengefasst, dass wir es in der Kürze sehen. Da stellt sich jetzt, wie gesagt, der Knecht selber vor, und zwar vor den Völkern. Also universaler Horizont. Und zwar, dass er sagt, ich bin von Gott berufen und zugerüstet. Ich habe eine Gerichtsbotschaft. Aber Israel, das, was ich vorher gesagt habe, müsst ihr euch merken, Israel wird als Knecht in den Blick gefasst. Und Israel selber, nicht bloß der Gottesknecht, sondern Israel als Knecht Gottes, soll Gott verherrlichen. Und dann eben die Not, die Erfolglosigkeit, in dem wird gegenübergestellt, der Lohn, den Gott ihm zusagt. Und jetzt eben in Israel-Auftrag und in Weltauftrag. Diese Doppelheit ist bei den Gottesknechtsliedern wie bei Deutero Jesaja im Ganzen immer wieder deutlich zu sehen. Und dann eben, wie ich schon gesagt habe, in der Kraft Gottes. Gehen wir zum Dritten und sind gespannt, was für neue Aspekte sich da zeigen. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne oder wisse kann, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen, wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Unfassbar. Also ich gehe nochmal zurück, dass man sieht, am Anfang ganz deutlich diese enge Verbindung mit Gott, und zwar, er hört ihn und er bekommt die Worte von ihm. Und das morgen für morgen, also diese Beständigkeit, ja, was er dankbar bekennt. Und ab Vers 5, ich bin nicht widerspenstig gewesen. Vers 6, ich bot meinen Rücken den Schlagenden, meine Wange den Raufen. Also jetzt kommt der Widerstand, den er, weil er den prophetischen Auftrag ausgeführt hat, jetzt kommt der Widerstand zur Sprache. Hier sagt der Prophet, ich habe gelernt, ich sage es ganz so bewusst, gelernt, das zu akzeptieren. Und das ist was unendlich Schweres, finde ich. Wenn wir das tun, was Gott uns aufträgt, und wir erfahren Widerstand, da ist bildhaft, ja, in unterschiedlichster Weise. Auch das, da muss man jetzt hauptamtlich sein, es reicht ehrenamtlich, tätig zu sein. Da gibt es Leute, die einen zu Unrecht verunglimpfen, die Unwahrheit sagen. Denkt man ja nicht, dass das unter Christen so sei, aber ich habe es erlebt und andere auch. Und der Prophet, ich finde es so toll, dass das in dieser Ehrlichkeit hier zur Sprache kommt und er dann gelernt hat, ich sage es ganz vorsichtig, mit der Zeit einzuwilligen, dass das zu seinem Auftrag dazugehört. Ich hatte eine Zeit an der Missionsschule, lang, lang her. Da war es für mich so, dass ich drauf und dran war zu gehen. Und der Heinz-Peter Hempelmann, der damals theologischer Lehrer in Liebenzell war, war zum Seminar bei uns und wir haben abends 2-3 Stunden lang miteinander gesprochen. Und dann habe ich ihm meine Not erzählt, dass ich Lust habe, es hinzuschmeißen. Und dann hat er zu mir was gesagt, was mir unfassbar geholfen hat. Dann hat er gesagt, es ist gut, dass an der Missionsschule nicht das gemacht wird, was du willst, sondern dass dein Vorstand an manchen Stellen Entscheidungen fällt, die dir schwerfallen. Du musst ein inneres Ja dazu finden. Das war für mich, weil du vorher gefragt hast, ein prophetisches Wort. Und ich bin nur Direktor geworden, weil tatsächlich einer ein paar Jahre vorher zu mir gesagt hat, ich muss das machen. Und ich habe gesagt, ich mache das nie. Ich will Theologie unterrichten, aber nicht Direktor sein. Ich habe nachher beides gemacht, weil ich Vorstand gesagt habe, ich höre nicht auf zu unterrichten, sonst werde ich nicht Direktor. Aber was wirklich ist, was ich, da fühle ich so diese Texte, es ist manchmal so, dass du nicht mehr kannst und nicht mehr willst. Und mir hilft es, ich sage es ganz ehrlich, dass ich nicht so tun muss, mir dürfte es so nicht gehen. Weil ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, wenn ich doch weiß, dass das meine Berufung ist, darf mir doch das nicht so zusetzen. Aber es hat mir zugesetzt. Es hat mir einmal von Januar, 1. Januar 2008 bis Mai 2008 habe ich Divertikulitis gehabt, 5 Monate lang. Bis dann endlich in meiner Seele durch war. Also was mir wichtig ist, Trost und Hoffnung ist nicht so gemeint, dass wir nicht Zeiten der kompletten Trostlosigkeit durchmachen müssten. Christlicher Trost, christliche Hoffnung ist nicht, ah, da bist du keinen Tag traurig und da bist du wieder gut beieinander. Sondern da bist du Monate, Jahre lang, je nachdem, um was es geht, damit befasst. Und ich spüre mein Sigma-Darmstück, obgleich es jetzt rausoperiert ist, seit 20 Uhr ist es 20, ich spüre es trotzdem noch, auch wenn es nicht mehr da ist, aber ich spüre es trotzdem. Also das ist mir ganz wichtig, weil die Botschaft vom Trost und von der Hoffnung, die wird vorher oberflächlich, wenn wir meinen, dass damit der Schmerz einfach weg wäre. Und man sieht es hier richtig. Und gleichzeitig, und das ist jetzt das Verrückte, gleichzeitig, und das war vor Jahren, wo ich in der Stille war, in Gnadental im Schweigen. Und dann 2018 wieder, umarme deinen Schmerz. Wo das erste Mal war, fand ich furchtbar. Bis ich über die Jahre begriffen habe, wenn ich mich wundreibe daran, wird es auch nicht besser. Aber ihr merkt, auf was mir das ankommt. Es bringt nichts, wenn man die Texte leicht hinlesen und sagt, Gott ist meine Stärke, meine Kraft und was weiß ich was. Sondern meine tiefste Überzeugung und meine eigene Erfahrung über Jahrzehnte, nur da, wo ich die, jetzt sage ich es wirklich so, meine Untröstlichkeit mir selber eingestehe und den Schmerz, nur da widerfährt mir überhaupt der wirkliche Trost. Wenn ich probiere, und das ist halt, ich habe immer gedacht, eben, mir dürfte es nicht so schwer fallen. Da hat mich kein wirklicher Trost erreicht, sondern da war ich beschäftigt damit, dass ich es unter die Füße behalten kann. Und das ist was ganz anderes. Trost, glaube ich, widerfährt uns von Gott her dort, wo wir unsere eigene Trostlosigkeit erleiden. Und wo wir verzweifeln. Also das ist, was mir hier so, ich sage es einfach so, mir ist das unfassbar sympathisch, weil ich so lange gedacht habe, mir dürfte es nicht so gehen. Und mir hat auch der Jeremia immer wieder geholfen, wo er gesagt hat, wäre ich noch nie geboren. In meiner schlimmsten Zeit habe ich mir einfach gewünscht, dass ich tot wäre. Und mir hilft es unfassbar, dass die Texte sagen, so ging es den Propheten Gottes. Na, da ist mir auch so gegangen, oder? Und euch auch. Also das ist was, was mir ganz wichtig ist, weil alles, was mit Trost und Hoffnung zu tun hat, was das überspringt, und wir haben viel zu viel in unserem christlichen Bereich, was das überspringt, glaube ich nicht, dass es tragfähig ist. Jetzt sagen viele ja, ich halte alles Testament. Schöne eine kleine Antwort gleich da drauf. Nein, ist im Neuen genau gleich. Wenn ihr es mir glaubt, leset Römer 8, 18 bis zum Schluss. Und ihr ab Vers 19 geht es dreimal um Seufzen. Und nicht einfach wunderbare Gewissheit und Freude, Friede, Eierkuchen, sondern Seufzen. Also, Klammer zu. Aber das ist mir ganz wichtig geworden in der letzten Woche bei der Beschäftigung mit den Texten. Und jetzt merkt er aber, und das ist jetzt das Verrückte, er merkt, er muss selber lernen, in einer guten Weise damit umzugehen, weil es ihn sonst kaputt macht. Und das war dann wirklich so, also ich muss das vielleicht doch schon noch sagen, ich bin dann 2 Jahre in meinen Vorstand gegangen und habe zu meiner Frau gesagt, so, ich erhole mich jetzt, die können mir im Arsch legen. Nicht verraten. Die können mir im Arsch legen, ich gehe nach den 2 Tagen raus und mir geht's gut. Ich lasse das nicht mehr zu, dass die mich an einer Stelle angreifen, wo sie nicht das Recht dazu haben. War eine fantastische Übung für mich. Weil du lernen musst, für dich selber einzustehen. Und dann dieses hart wie ein Kieselstein, wo mein Bild ist dann gewesen, 1 Meter vor mir ist eine wunderbare, unsichtbare Glaswand und alles, was an mich, wo mich angegriffen wird, das fällt da ab. Weil ich habe das erlebt, was der Paulus in Korinth erlebt hat. Was mir vorgeworfen worden ist, was ich da mache, da würde ich Sünde begehen. War für mich jetzt unfassbar schön bei meiner Verabschiedung am 8. Dezember, dass derjenige, der mir das vorgeworfen hat, ist extra zu meiner Verabschiedung gekommen, eine weite Reise zurückgelegt. Hat mir jetzt danach extra noch einmal telefoniert. Es war dann was richtig Schönes. Also warum ich das sage, ist, dass wir die Texte nicht so schön machen, sondern die Realität ist manchmal knochenhart. Und jetzt ganz wichtig, das ist ja auch nicht so, dass das immer so verzichtbar ist. Wäre ich jetzt wie im Recht? Ja? Es wäre ja schön, wenn das immer klar wäre. Das ist es ja auch nicht. Auch für uns selber ja nicht. Wo du dich selber fragst, bist selber neben der Kap. Also, das ist mir ganz was Wichtiges, dass wir die Dinge nicht da irgendwie da so harmlos daherplätschern lassen. Und jetzt kommt was Geniales. Nahe ist, der mir Recht schafft. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Gott ist einer, der uns Recht schafft und Recht schaffen will. Das bestimmt das ganze Alte Testament. Und in Wahrheit ist bei Jesus nicht anders. Also die Geschichte von Bartimäus ist nichts anderes. Jesus wird als der königliche Rechtshelfer angerufen. Ist nichts anderes. Ist ganz genau, wer lesen kann, sieht es. Und das finde ich so wichtig. Ich bin trostlos und hoffnungslos und wütend, wenn mir und anderen Recht genommen wird. Mein Trost, meine Hoffnung ist, ich schreie zu Gott mit der Klagepsalme. Wann schaffst du endlich Recht? Und ich mache das seit dem 24. Februar 2022, dass ich Gott immer wieder sage, es wird jetzt Zeit, dass der Putin endlich entmachtet wird. Und manchmal wünsche ich mir, dass er einfach tot ist. Das ist mir das Liebste, aber ich weiß, Feindesliebe und so. Ihr liebt Putin, ich wünsche ihm den Tod, egal. Hauptsache, er hört auf, so Unrecht zu tun und Leben zu zerstören. Und das finde ich hier so schön. Das ist meine Hoffnung, ich sage es ganz ehrlich. Meine letzte Hoffnung ist, dass Gott endlich Recht schafft. Und deshalb kann er dann sagen, der Rechtsgegner kann hertreten, da ist Gott für mich, was, wer will gegen mich sein? Also, ich mag gerade von der Zeit, ich muss weitermachen. Ah ja, furchtbar. Naja, okay, wir googeln mal. Ich sage jetzt da nichts mehr, weil Jens Wichtig ist schon gesagt. Ja, ich gehe gleich weiter. Weil jetzt müssen wir zum 4. Gottesknechtslied, weil jetzt wird es ganz hart. Das kennt ihr am besten, weil im Neuen Testament vom 4. Gottesknechtslied her das Geschick Jesu beschrieben wird. Ich sage nachher extra noch was dazu. Siehe, mein Knecht, das ist praktisch eine Gottesrede, der Anfang von wieder vom 4. Lied. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Da wird sozusagen die letzte Durchsetzung, gleich am Anfang, ist ganz wichtig, am Anfang wird sofort gesagt, Gott wird es zu einem guten Ende bringen mit ihm. Und jetzt, wie sich viele über dich entsetzt haben, da wird zurückgeschaut. So entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes, seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige den Mund schließen. Also seine universale Sendung wird zum Erfolg kommen. Denn sie sehen, was ihnen nicht erzählt worden ist und was sie nicht gehört haben, nehmen sie wahr. Also am Anfang wird sofort das positive Ende vorweggenommen. Denn jetzt kommt was Brutales. Wer hat unsere Verkündigung, jetzt kommt eine andere Gruppe, jetzt kommen wir, wahrscheinlich Schüler von Deutro Jesaja. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Antwort: niemand. An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Nicht. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jetzt kommt das, wie er beurteilt worden ist. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und man merkt, da brauche ich das Neue Testament lesen, die Jesaja 53 nützt, um das zu sagen. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Er war verachtet, wir haben ihn nicht geachtet. Und jetzt wird es vertieft. Jedoch, und jetzt, was für eine Bedeutung hat das Ganze? Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, und jetzt natürlich wieder Evangelien, um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Also jetzt wird sozusagen sichtbar, wie er missverstanden worden ist, wie gesagt worden ist, das, was dir widerfährt, ist Gericht Gottes. Und jetzt wird hier gesagt, aber in den Augen Gottes, von Gott her, ist es zum Heil geschehen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er machte seinen Mund nicht auf. Und jetzt, aus Bedrängnis und Gericht, wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man gab ihm, jetzt kommt zur Beerdigung, bei den Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht, es wird klar gemacht, der ist nicht zu Recht verurteilt, sondern eben zu Unrecht. Kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Jetzt merkt er wieder, jetzt geht es total ins Positive. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele will er wieder Licht sehen. Das heißt auferweckt. Er wird leben. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Also sein Geschick wird für die anderen zum Heil werden und ihre Sünden wird er sich selber aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Ein Wahnsinnstext. Also da bräuchten wir ein paar Tage. Aber ich glaube, man hat schon so einen Eindruck, ich sage es ganz knapp, eben dieses Geschick jetzt bis zu Tod und Grab, dann am Anfang und am Schluss aber, die göttliche Offenbarung, es wird der Erfolg sein, es wird also nicht beim Tod, beim Misserfolg bleiben und eben aus der Sicht der Schüler des Propheten, da ist am Anfang zwar Gottes Rede, aber dazwischen diese wir, dessen Schüler des Propheten und eben dieses verachtet, Schmerz, Leiden, das wird ja in ganzer Breite. Und jetzt das Missverständnis, von Gott sei der Gericht. Nein, in Wahrheit kommt genau durch ihn das Heil. Also auf einem Weg, wo niemand gedacht hat, dass da Heil käme. Also das stellvertretende Leiden des Knechts. Und eben Leben und Heil für die vielen durch den Knecht. Völlig verrückt, völlig verrückt. Und jetzt müssen wir noch was überlegen. Der Werner Grimm, von dem ich vorher schon geschwärmt habe, der war früher bei uns Alttestamentler an der Missionsschule, der diesen tollen Kommentar geschrieben hat. Der sieht es an als eine Liturgie bei einer Trauerfeier. Das finde ich so spannend, deswegen, das muss ich euch doch schön zeigen, weil das habe ich sonst bei keinem gefunden. Er sagt, das ist, am Anfang seht ihr, seht und am Schluss hört. Sehen, hören. So. Und die Rahmung ist immer das, was von Gott her kommt. Ja? Der Knecht auf dem Thron als König, also der Sieg. Und am Schluss wieder das Urteil Gottes. So, und jetzt dazwischen sagt er, geboren, aber geboren, er wird verachtet. Dann gelitten, unsere Schmerzen sind auf ihm. Gestorben von unserer Schuld her, wegen unserer Schuld. Dann begraben bei Gottlosen, auferweckt nach Gottes Willen. Also wunderbar, Lebenslauf. Ja? Nur anders als bei unserer Beerdigung. Nicht sozusagen jetzt biografische Details, sondern alles im Sinne von, was das in den Augen Gottes bedeutet. Also, wie soll ich sagen, das ist nicht vergeblich, was der erlitten hat, weil der hat ja eben Vernichtung erlebt. Sondern jetzt wird hier sichtbar, Gott hat da sein Heil gewirkt. Und das ist das Verrückteste. Der tiefste Trost für die war, das, was völlige Vernichtung war, ist der Weg zum Leben. Völlig verrückt. Ja? Und genau das ist der Grund, warum dieser Text im Neuen Testament, aber ich glaube, nächste Folie habe ich es gleich gemacht, muss ich schön gucken. Ah, nein. Dann, also nochmal jetzt nachher, aber ich deute es schon schön mal an. Warum dieser Text im Neuen Testament so oft aufgenommen ist, wie nahezu nichts anderes. Jetzt ist die ganz große Frage, ich habe vorher gesagt, nach 26 Minuten soll ihr euch erinnern, wer ist eigentlich jetzt dieser Knecht Gottes? Und da gibt es jetzt bis heute in der Forschung, ich habe nochmal neueste Sache jetzt gelesen, es ist, ich sage es gleich ganz offen, man kann es nicht genau fassen. Manche haben gesagt, das sei der Kyros, weil der Kyros in Jesaja 44, 45, der hat da königliche Funktion, der macht manches, was vom Knecht Gottes gesagt wird, weil der 539 durch seine Dikt tatsächlich dazu führt, dass Israel wieder zurückkommt. Also manche haben vermutet, der Kyros heißt, halte ich für eigentlich unwahrscheinlich. Das überzeugt mich am wenigsten, aber ich wollte es wenigstens sagen. Dann, der Knecht Gottes ist häufig in Titel, in Ehretitel für Propheten und insofern, ich glaube, dass tatsächlich Deutero Jesaja selber der Knecht Gottes ist, dass der gemeint war. Aber, und jetzt kommt was Wichtiges, es ist auch immer wieder Israel als Knecht Gottes. Und vorher habe ich gesagt, Vers 3, wo ich gesagt habe, erinnert euch, da ist Israel ausdrücklich Knecht genannt und an vielen anderen Stellen eben auch. Man könnte auch sagen, das passt alles zu Israel. Manche sagen, ja, aber das, was da anklingt, was der machen soll, das ist eigentlich das, was die messianische Stelle in Jesaja 1 bis 39, und das wird jetzt weitergeführt und vertieft. Der Hans-Jürgen Hermeson, ein Alttestamentler aus Tübingen, dem sei Lösung, finde ich, die beste. Der sagt, das ist sowohl Deutero Jesaja wie das Volk. Und der weist das wirklich genial nach, finde ich. Und zwar, Deutero Jesaja ist der Knecht Gottes, indem er verkündigt. Er nennt es der aktive Zeuge. Das ist, was er tut. Aber Israel, indem es glaubt, indem es Gott lobt, ist der passive Zeuge. Und insofern sind es beides mal Knechte Gottes, in einer je unterschiedlicher Weise. Das scheint mir die beste Lösung zu sein. Was aber wichtig ist, ich habe extra die drei Pünktler, die sieht man jetzt da kaum, nur unten hingeschrieben. Der Hermeson und andere, die lang sich damit beschäftigen, die sagen, es ist für uns keine Möglichkeit, das wirklich festzulegen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn die Schreiber von den Texten gewollt hätten, dass wir es genau festlegen können, hätte sie es ganz einfach machen können. Hätte sie sagen können, Israel ist der Knecht, Punkt. Es wäre ganz einfach gegangen. Oder der Prophet. Dann hätten wir einfach diesen komischen israelischen Knecht, den hätten wir einfach rausgelassen. Und ich glaube, theologisch ist die große Bedeutung, da wird sichtbar, das, was da geschieht, das ist gar nicht so, dass das einfach nur im Blick auf einen Mensch überhaupt sagbar ist, sondern das überschreitet alles andere. Und da ist jetzt das, was man Typologie nennt, ich erkläre es gleich, was es ist, ich will es wurscht, wenn da in dem Schaubild zeigen. Da ist die Texte geschrieben, die sehe da wegen mir, der Jesaja, Deutero-Jesaja, das Volk Israel, der Kyros. Da passen unterschiedliche Gestalten rein, ja, in das, um was es da geht. Das wäre falsch, das auf nur eine einzige Person oder Situation festzulegen. Sondern, und das will ich jetzt euch da schön zeigen, weil das, dass man biblisch denken lernen, extrem wichtig ist. In der Bibel wird schon im Alten Testament und im Neuen immer wieder ganz grundsätzlich typologisch gedacht. Aber nicht, dass ihr denkt, das ist in der Bibel so, das ist auch in der Antike Rhetorik so. Das ist überall so. Es geht gar nicht anders. Aber jetzt für den Fall. Das, was typisch ist für Gott, für den Mensch, also was sich immer wieder mal wiederholt, und jetzt aber wichtig, durchaus in Variationen, also nicht einfach gleiche Wiederholungen, aber wo man merkt, ist sowieso ein Typus. So wie Menschen sind immer wieder hochmütig, ja, übernehmen sich oder in einer falschen Weise devot oder. Ja, und das ist jetzt so, das wird zur Vorausdarstellung, also Typus heißt einfach Bild, Abbild, Präfiguration, egal. Also das, was da passiert einmal, wird dann zur Vorausdarstellung für das, was kommt. Also ich habe es mal so hingeschrieben, was passiert ist, was geschehen ist, das hat damals seine Bedeutung gehabt. Ja? Das wird also nicht irgendwie übergangen. Aber dann wird es relevant für das, was später geschieht. Und das später Geschehene wird im Licht vom Vorigen erkannt und verstanden. Und jetzt merkt ihr gleich, so ist es bei Jesus gewesen. Also ich sage es vielleicht mal an der Stelle ganz scharf. Deutero Jesaja hat nicht an Jesus gedacht. Jetzt nicht denke ich, sei ein Heide oder vom Glauben abgefallen. Sondern der hat genau das Geschick, was da beschrieben ist, im Blick gehabt. Aber er hat eigentlich nicht Jesus als Person im Blick gehabt. Aber wie Jesus auftritt, erkennen alle drumherum, in ihm ist das so erfüllt wie noch nie irgendwo vorher. Versteht ihr? Und so funktioniert alles im Neuen Testament. Und es ist gigantisch. Das ist übrigens an ganz viele Stellen so. Paulus macht übrigens das genau gleich. Der deutet seine Berufung vom dritten Gottesknechtslied her in Galater 2. Galater 1 und 2. Also, bloß, das ist bloß bei Jesus so, aber da ganz besonders. Und jetzt eben, Deutero Jesaja selber hat bloß mal an einer Stelle das zeigt. Das zukünftige Heil, das er ankündigt, wird in der Entsprechung, also typologisch, aber im Sinne der Überbietung zum Exodus aus Ägypten schildert, denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen, so ist im zweiten Buch Mose geschildert, und in Hast entfliehen, also wie in Ägypten, denn der Herr wird vor euch herziehen, also ihr könnt ganz relaxed aus Babylon ausziehen. Und das ist ganz wichtig für biblisches Denken, dass das, was Gott tut, es wiederholt sich immer wieder und durchaus in Steigerungen. Und jetzt eben das Besondere, bei Jesus ist das in einer Dichte da, wo alle, ich habe keine Zeit, das zu zeigen, auch im Judentum ist das durchaus auf der Messias gedeutet worden, das vierte Gottesknechtslied. Und das ist das Spannende, also eines von den wichtigen Worten, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Beim Abendmahl, beim Paulus, der Kämmerer, überall Anspielungen auf Jesaja 53. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Es gibt keinen besseren Text als das vierte Gottesknechtslied, um zu sagen, was in Jesus in einer Weise Wirklichkeit geworden ist, wie nie zuvor und nie danach. Und insofern ist er tatsächlich die höchstmögliche Erfüllung und Verkörperung von dem, wovon Jesaja 52, 53 spricht. Und jetzt nicht denke, dass ich, wie gesagt, dass ich, wenn ich sage, die nicht die Propheten damals, Deutero Jesaja, die nicht Jesus als Jesus im Blick habt, sondern da wird einer kommen, wo das noch einmal in einer ganz anderen Weise vollendet werden wird. Und wo es dann passiert war, kann man gar nicht anders als zu sagen, er ist genau dieser Knecht Gottes. Das wäre jetzt nochmal für einen ganzen Abend oder zwei, wo man da bräuchte, das anzugucken. So, jetzt komme ich zum Schluss, weil ich sehe, es ist 3:45 und das war das Äußerste der Gefühle. Jetzt gehen wir nochmal sozusagen zur Grundüberlegung vom Anfang. Beim Blick auf den Trost, würde ich sagen, muss man unterscheiden. Es ist glücklicherweise ein Trost, wenn wir den Zuspruch Gottes oder von Menschen und der Beistand von Gott und von Menschen in gleichbleibender Lage, also wo die Situation sich nicht verändert, ist ein wirklicher Trost. Aber der letzte größte Trost besteht in der Veränderung der Lage. Ich will es schon zeigen. In der Erfolglosigkeit und Vergeblichkeit bei der Erfüllung des Auftrags, das ist ja Hilfe, dass der Prophet versichert wird, Gott steht ihm bei. Aber erst die Zusage vom endgültigen Lohn und dass das, was er gemacht hat, dass das was austrägt, erst das ist letzter Trost und größte Hoffnung. Im Leiden, in der Verachtung, dass es nicht dabei bleibt, dass ihm Recht geschaffen wird. Ja? Natürlich, dass, und jetzt können wir gar nicht anders, dass Jesus selber gelitten hat und weiß, was es bedeutet, dass er mitleiden kann, riesiger Trost. Aber dass es überwunden wird, finde ich ganz wichtig. Schuld. Da ist das vierte Gottesknechtlied, nein, das Beste der Welt. Israel bleibt schuldig. Aber Gott versöhnt sein Volk, schafft Heil. Im Tod, dass da heißt im Vordergrund, er sieht das Licht, er wird auferweckt. Wenn wir nicht an die Auferweckung glauben könnten, ich fände es auf dem Friedhof richtig schwer. Und dann in den Wirren des Weltgeschehens, das ist bei Deutero Jesaja, diesen ausgeliefertes kleine Israel. Und jetzt wird die Erinnerung an das, was Gott früher getan hat und die Hoffnung, dass er es wieder tut, dass er eben das Recht zu den Völkern bringt. Und jetzt sage ich ganz am Schluss, Hoffnung, die muss begründet sein. Und zwar begründet in dem, oh, da steht der Herr, oh so sehr, was bereits geschehen ist. Das ist mir ganz wichtig. Wirkliche Begründung der Hoffnung muss begründet sein in dem, was bereits geschehen ist. Eine Hoffnung, die sich nur speist und nährt von dem, was man zukünftig erwartet, hat keinen wirklichen Grund. Ja? Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Weil man sich einfach was erhofft, aber es ist keine Begründung. Ich mache gleich ein Beispiel, dass ihr es verstanden. Und jetzt wird von dem her, was Gott getan hat, bereits getan hat, wird begründet erhofft, dass er das universal durchsetzt. Also, ich habe drei Enkel. Die jüngste ist Clara. Und ich weiß noch, wie heute Clara, wo sie 9 Monate alt war, sich so hochgezogen, ist wieder nachgefallen. Und dann haben wir alle gesagt, jetzt sind wir mal gespannt, dauert es nur 2 Monate, bis sie dann läuft. Und das ist so, ist Hoffnung begründet. Man muss schon was sehen. Man muss schon was sehen. Das ist bei Deutero Jesaja ganz wichtig. Man sieht schon was, was Gott tut und er hat es uns vorher gesagt. Und jetzt tritt es ein und dann könnt ihr sehen, dass er seine Zusage hält. Und das ist ganz wichtig. Unsere Hoffnung im Blick auf Jesus ist genau so begründet, dass er auferweckt ist. Denn nur mit seiner Auferweckung ist endgültig in dieser Welt des Todes das passiert, dass das Leben sich durchgesetzt hat. Nur da und nur dort ist ja wirklich allerletzte Begründung gegeben. Und das ist mir ganz wichtig, anders ist Hoffnung nicht tragfähig. Im Letzten. Ja, es gibt glücklicherweise kleine Hoffnungen, die auch anders begründet sind. Aber jetzt ganz simpel, Also, was macht eine Lehrerin in der Schule? Die sieht nach einem Jahr, was das Kind kann. Und dann kann es die Eltern sagen, ich bin guter Dinge, ihr Kind wird in der dritten Klasse das und das gut können. Sagen die Eltern, echt, aber ich habe so Sorge, das liest nur so schlecht. Als Lehrerin siehst du das. Und du sagst jetzt das nicht einfach, um die billig zu beruhigen, sondern weil das siehst. Bei unseren Studierenden sehe ich meistens nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, was aus denen wird. Da musst du jetzt nicht Prophet sein, sondern brauchst bloß zwei Augen und eine Brille. Also, verstehst du, was ich meine? Und das ist ganz wichtig. Hoffnung ist glücklicherweise in der Bibel nicht so wie, ha, ihr müsst jetzt halt glauben. Sondern weil es so schwer ist, wird uns gezeigt, was Gott getan hat. Und jetzt wieder die Typologie. Und so wird er wieder handeln. Wenn er Jesus auferweckt hat, wird er uns auch auferwecken. Ich glaube, jetzt bin ich fertig, oder? Ja. Also, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Fragen, Widersprüche, Ergänzungen.